Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. Und so schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. In diesem Lied, das wir mal angespielt haben, geht es darum, das ist dieses Gebet des Paulus, das er im Epheserbrief Kapitel 1, Vers 16 bis Ultimo spricht. Und das ist das Gebet, wo Paulus Gott bittet, die Gemeinde zu erleuchten, dass sie erkennt, wozu sie berufen ist, dass sie erkennt, wer Jesus ist, dass sie erkennt, welche Herrlichkeit er repräsentiert und welche Herrlichkeit der Braut der Gemeinde gegeben ist. Und ich habe bewusst diesen Vers hier ausgewählt und auch diese Stelle unterlegt, so schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild. Ich möchte in den nächsten drei Predigten mit uns ein bisschen darüber sprechen, was heißt es, das Ebenbild Gottes zu sein. Was bedeutet es, Gott ähnlich zu sein? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht, was es in aller Konsequenz bedeutet, dass du nach dem Ebenbild Gottes geschaffen bist? Die meisten Christen finden das eher sehr mühselig und eher sehr abstrakt, darüber nachzudenken. Und es ist auch nicht schlimm, weil das ist eigentlich so gewaltig, mir verschlägt es jedes Mal den Atem, wenn ich mich in einer stillen Stunde hinsetze und die Konsequenz durchdenke, dass ich nach dem Bild Gottes geschaffen bin. Dass Gott selber in mir lebt, durch seinen Geist. Und es ist nicht umsonst, dass Paulus darüber spricht, dass er Gott bittet, dass er den Christen die Augen darüber öffnet. Weil wir selber das überhaupt nicht begreifen können. Es irgendwie stoßen wir mit unserem Kopf an eine Decke, wenn wir darüber nachdenken. Aber das Problem, weil wir das nicht tun, uns dieser Identität bewusst werden, wer wir sind, dass wir das Ebenbild des lebendigen Gottes sind, das Problem ist, dass wir viel stärker in unserer alten, gefallenen Identität leben, als in der neuen Identität als Söhne und Töchter Gottes. Wir bewegen uns viel stärker in unserer menschlichen Identität und damit im menschlich Machbaren, als in dem, was du schon jetzt geworden bist. Und Paulus lehrt es sehr deutlich, dass wir schon jetzt mit Christus in den himmlischen Örtern sitzen und regieren. Schon jetzt. Für die meisten von uns ist es, was? Ist das chinesisch oder hochchinesisch? Aber Fakt ist, dass Gott schon jetzt möchte, dass du mit ihm regierst. Wie regieren wir jetzt schon? Ein Teil ist Fürbitte. Gebet bewegt den Arm Gottes. Aber wir haben, und da schließe ich mich oft selber mit ein, nicht mal die schmalste Idee davon, was wir eigentlich tun könnten. Weil wir so kleingläubig sind. Weil wir in unserer alten Identität leben. Weil wir nicht verstehen, was es heißt, dass Gott uns nach seinem Ebenbild geschaffen hat. Und so geben wir uns mit einer falschen Identität zufrieden. Wir sind von Gott adoptiert und gleichen damit Kindern, die von einem Milliardär adoptiert worden sind. Stell dir mal vor, da kommt ein Milliardär, gestern habe ich einen Milliardär im Fernsehen gesehen, der, wie heißt der, Beisenberg oder irgend sowas, der Besitzer von Metro und Saturn und Mediamarkt, so ein ganz netter, freundlicher Herr, und der hat ein riesen Gebäude in Berlin gebaut mit 80, ne, sein Lebenswerk. Hat er gesagt, das hat er alles bar bezahlt. Und er war echt cool drauf. Und da habe ich gedacht, wow, hey, das müsste jetzt mein Adoptivvater sein, ne? Oder mein Gönner und Freund. Und ne, ich habe so nicht gedacht, aber es fiel mir so auf, weil mich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Und ich dachte, ja, wow, das ist es. Wir gucken bewundernd auf so jemand und denken, oh, mehrfacher Milliardär. Könntest du gar nicht mal vorstellen, was eine Milliarde ist. Aber die Bibel sagt, dass du ein Kind des lebendigen Gottes geworden bist. Aber wir gleichen Kindern oder Menschen, die von einem Milliardär, stell dir mal vor, du wirst heute von einem Milliardär adoptiert. Weißt du, was passieren wird? Du wirst garantiert immer noch in deiner alten Identität leben. Weil es braucht Zeit, um zu verstehen, dass du jetzt nicht mehr in Limitation, in Begrenzung, in materieller Enge lebst. Es braucht Zeit, dich in eine völlig neue Gesellschaft einzuführen. Denn du wirst auch in Verantwortung hineingebracht werden. Denn eines Tages wirst du dieses gigantische Vermögen mal erben. Und nicht nur beim Tod des Erblassers, sondern er möchte ja, dass du vielleicht schon jetzt auch ihm hilfst, es zu verwalten. So, und was würde so ein Milliardär tun, der ein Waisenkind adoptiert? Das Erste wäre, er fängt an, ihm beizubringen, in seiner neuen Identität zu leben. Und das bedeutet, er lehrt dem Kind, wer es jetzt ist. Und wie lehre ich das meinem Kind? Indem ich dem Kind zeige, wer ich bin. Und Gott möchte dir lehren, wer du bist. Und es geschieht dadurch, indem er durch den Heiligen Geist dir vermehrt zeigen möchte, wer er ist. Er möchte dir zeigen, wer dein Vater ist. Er möchte dir zeigen, wer dein Vater ist. Und das ist das, was der Heilige Geist konstant und permanent und andauernd tut. Er klopft an unsere Herzenstür, unser fettes, träges Herz, um uns zu zeigen, wer unser Vater ist. Damit wir überwältigt werden. Und damit wir mehr und mehr in dieses Erbe, das er für uns hat, schon jetzt eintreten. Damit wir lernen, schon jetzt zu regieren. Gestern habe ich auch regiert, vorgestern. Ich habe entdeckt, dass Gott mir beim Einkaufen immer hilft. Ne? So, und bei Maintain Your Face ist meine schöne Bürolampe verschwunden. Ne? Die hatten wir ausgeliehen. Ne? Also wenn es jemand hat, ich segne dich jetzt, ne? Und sei glücklich damit. Sie möge dich erleuchten. Und da bin ich ins Bauhaus gegangen, hatte den Eindruck, hey, ich muss ins Bauhaus gehen. Und dann stand da eine herrliche, schöne Lampe, die mir sehr gefallen hat. Dann habe ich überall nach der Verpackung geguckt, war keine mehr da. Und dann bin ich hin und gesagt, sieh, also die Lampe hätte ich gern. Das sieht aus, wie wenn das Muster nur noch... Ja, sagte, wir haben nur noch diese eine Lampe übrig und die ist sowieso ein Auslaufmodell. Wollen Sie die etwa? Ich sage, ja, genau, die will ich. Ne? Und dann hat er gesagt, hey, ich mache Ihnen einen guten Preis. Dann ist er verschwunden, die hat 39 Euro gekostet. Und dann kam er zurück und sagte, Sie, also würden Sie sie für 25 Euro nehmen? Ne? Und ich, ja. So, Gott ist einfach gut. Und das sind kleine Umstände, aber Gott möchte, dass du darüber regierst. Das ist auch bei größeren Sachen so, wo Gott sagt, hey, regier mit mir. So, und deshalb haben wir uns auch dieses, wieso geht es jetzt eigentlich wieder nicht? Dieses Lied angehört und da haben wir schon Epheser 1,8. Ich möchte einfach, dass das auch nochmal lest und versteht. Er öffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welch unvorstellbar reiches Erbe auf alle wartet, die an Christus glauben. Ist es nicht faszinierend, dass Paulus das kapiert hat, dass er für die Christen beten muss, dass Gott ihnen die Augen öffnet, weil er weiß, die kapieren das selber gar nicht. Die verstehen das überhaupt nicht. Er, Gott, öffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid. Das heißt, Gott muss anfangen, unsere Augen zu öffnen. Und darin liegt ein Schlüssel, ein ganz großer Schlüssel auch, für ein erfolgreiches Leben mit Gott. Dass du erkennst, wer du bist. Und dass du erkennst, wozu du berufen bist. Worauf du hoffen darfst, was dein Erbe eigentlich ist. Ich meine, wenn du jetzt auf deinem Konto 10.000 Euro Miese hast, Hausnummer mal, ne? Und du weißt aber, in was weiß ich, einem Jahr wirst du 600.000 Euro erben. Jetzt sage ich mal, wie gehst du denn in die Bank rein? Du gehst sehr aufrecht, du gehst sehr selbstbewusst rein, ne? Und du hast auch überhaupt keine Probleme, die zu bitten, dass sie deinen Dispo-Kredit aufstufen. Aber wenn du weißt, dass du vielleicht in einem Jahr noch 100.000 Euro zu bezahlen hast, hast gerade deinen Job vielleicht verloren, ne? Und hast 10.000 Euro Schulden, dann wirst du wahrscheinlich die Bank weiträumig umgehen, ne? So ein Kilometer Entfernung. Das kann ich nicht vormachen, weil wir haben ja keinen Kilometer Platz. Ne? Aber du wirst dann wahrscheinlich eher, wenn du reinkommst, die Bank, um vielleicht nach den Kontoauszügen zu gucken, klebst du dir einen Bart an und ziehst einen Filzhut auf und eine Sonnenbrille. Ne? Aber das hat was mit Identität zu tun. Ich hoffe, ihr versteht, was ich sagen möchte. Ja? Wenn du weißt, wie es Paulus hier sagt, worauf du hoffen kannst, welch unvorstellbar reiches Erbe auf dich wartet. Und ich rede hier nicht von dem, naja Bruder, wenn du mal sterbst, dann. Du bist schon jetzt Erbe, jetzt. Und Gott möchte dir schon jetzt Anteil an deinem Erbe geben. Und dann läufst du anders durchs Leben. Du läufst anders in die Herausforderungen, die sich dir stellen, hinein, weil du weißt, wer dein Vater ist. Aber die meisten Christen wissen nicht, wer ihr Vater ist. Deswegen sagt Jesus mit den Jüngern, er hatte konstant das Problem, wo er sagt, habt ihr denn ein verhärtetes Herz in euch? Warum habt ihr ein so träges Herz? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Also nicht ich euch, sondern Jesus sagte das zu den Jüngern. Ne? Und das hat damit zu tun, dass das menschliche Herz hat eine Tendenz, träge, fett und schwer zu sein. Wir tun uns sehr, sehr schwer, uns mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Aber da liegt pures Gold verborgen. Wenn du begreifst, wer du bist, dann wirst du anders auftreten. Und viele leben immer noch in dieser weisen Mentalität. Laufen mit ihrem Schürzchen zu irgendwelchen Menschen hin. Oh, mein Handy fällt da schon raus, siehst du. Könntest du mir ein neues Handy schenken? Mein altes geht nicht mehr. Das sieht auch nicht mehr schön aus. Und kannst du was für mich tun und du was für mich tun? Und du musst aber lernen, wer ist dein Adressat? Wer ist dein Vater? Als Christen haben wir eine andere Adresse, zu der wir hingehen. Und wir laufen anders durchs Leben. Okay. Weiter sagt Paulus, Epheser 2,19, ihr seid nicht mehr länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes. Ja, sogar zu seiner Familie. Du bist kein heimatloser Herumstreuner mehr. Du gehörst zur Familie Gottes. Du bist ein Bürger des Volkes Gottes. Das könnte man noch verstehen, aber Gott sagt, du gehörst jetzt zu meiner Familie. Du trägst meinen Namen. Ich habe dich adoptiert. Du bist nicht die Nummer 3.198.465.11, sondern er kennt dich mit Namen. Er hat dich berufen. Er kennt jedes Detail deines Lebens und er will dich. Und das ist etwas, was wir verstehen müssen. Galater 4,6, weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Der Geist Gottes lebt in dir. Gott selber und der Geist Christi wohnen in dir. Gott kann dir nicht mehr näher kommen, als er jetzt schon ist. Wir müssen nur lernen, mit Gott in uns in Kontakt zu treten. Und das geschieht durch kindlichen Glauben, durch kindliches Vertrauen. Der da ruft, aber Vater. Das heißt an anderer Stelle, wir haben nicht mehr einen Geist der Furcht. Furcht ist nicht mehr in der Liebe. Viele Christen laufen immer noch so rum vor Gott wie der Majestix, ne, der immer Angst hat, dass der Himmel ihn auf den Kopf fällt. Wenn wir eine richtige Identität haben, dann ist Gott unser lieber Vater. Wir sind nicht mehr Knecht, nicht mehr Sklave, nicht mehr Diener, sondern wir sind Kind. Und wenn du Kind bist, bist du Erbe. Und da sind wir wieder beim Erbe. Du besitzt alles, was er besitzt. Und du hast schon jetzt Anspruch auf sein Erbe. Und weil wir das nicht wissen, es ist ein Unterschied, ich meine, hier zu hören, und hier wieder rauszugehen und am Mittwoch wieder im alten Sumpf zu leben, das hat damit nichts zu tun. Wissen bedeutet, es wird ein Teil von meinem Ich. Deswegen sagt auch Paulus hier am Anfang, er öffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid. Ich möchte dich ermutigen, herausfordern, bitte Gott, dass er dir zeigt, wozu du berufen bist. Denn mit deiner eigenen kleinen Kiste, egal wie viel IQ da drin ist, schaffst du es gar nicht, das wirklich zu begreifen. Es muss eine Offenbarung stattfinden und dafür sollten wir beten. Wir sind in einen viel, viel höheren Stand adoptiert als unser Waisenkind, das den Milliardär zum Adoptivvater bekommen hat. Du bist in die Familie des lebendigen Gottes adoptiert worden, in die höchste Aristokratie, die es überhaupt gibt. Ich habe die Woche Nachrichten gesehen, wie die Queen Elizabeth II, dieses Traumschiff von der Queen Elizabeth, getauft und eingeweiht wurde, ne? Und ach, und all das, boah, und diese. Und dann hat mir Gott gesagt, hey, ich habe noch ein viel größeres Schiff. Amen. Und Gott sagte, du bist in eine noch viel größere Familie hineingeboren worden. Aber dazu später mehr. Es übersteigt unser Verstehen, was Gott uns gegeben hat. Es übersteigt unseren Verstand. Und deshalb leben viele von uns außerhalb des Lebens, das Gott geben möchte, und versuchen, ihr kleines Leben hier und jetzt zu managen und zu verteidigen und zu bewahren. Paulus sagt in Kolosser 3,2, trachte nach dem, was oben ist, und nicht nach dem, was auf der Erde ist. Das geht genau in die Richtung. Wo siehst du hin? Wo siehst du hin? Siehst du immer nur so? Gehst du immer nur so durchs Leben? Oder bist du jemand, der nach oben guckt und der nach vorne guckt? Gott sagt es, trachte nach dem, was oben ist, nicht nach dem, was unten auf der Erde ist. Beginne in deiner Identität als ein Erbe, als ein Kind Gottes zu leben. Erkenne, wer du bist. Begreife, was dir einmal gehören wird und schon jetzt gehört. Und fang an, anders durchs Leben zu gehen. Gandhi hat mal gesagt, der große indische Staatsmann, die Christen sollten mehr Erlöster aussehen. Man hat recht. Wir haben einen Grund, anders durchs Leben zu laufen. Und wenn es sich bei dir noch nicht so richtig durchgesetzt hat, dann macht nicht Gott einen Fehler, sondern du machst einen Fehler. Ich mache auch Fehler, aber ich lerne. Und in dieser Predigt möchten wir lernen, wer wir sind und was es konkret heißt, nach Gottes Ebenbild gestaltet zu sein. Und um das zu verstehen, müssen wir begreifen, was bewegt uns eigentlich? Und was bewegt Gott? Was sind die Dinge, die uns im Leben in Gang halten und antreiben? Und was sind die Dinge, die Gott bewegen und in Gang halten? Ich lese zurzeit das Buch The Pleasures of Loving God von Mike Bickle. Und ich habe viele andere Tapes und Predigten von ihm gehört. Ich war mit Silvia auch in Kansas. Und er hat eine interessante Aufzählung, die mich sehr fasziniert hat. Und über diese Aufzählung möchte ich mit uns in den nächsten 2-3 Sonntagen ein bisschen sprechen. In dieser Aufzählung geht es um 7 Eigenschaften, die uns Menschen im Besonderen ausmachen, aber interessanterweise die auch Gott ausmachen. Diese 7 Eigenschaften habe ich erst gedacht, das könnte so ein bisschen Äquivalent, so eine Gegenüberstellung sein zur Maslow'schen Bedürfnispyramide. Maslow war ein Verhaltensforscher, der eine Pyramide entworfen hat, wo er dann die verschiedenen Bedürfnisse der Menschen aufgelistet hat in dieser Pyramide, aber über die wollen wir nicht sprechen. Ich möchte über diese 7 Wesenszüge mit uns reden, die, und wenn wir die verstehen und wenn wir in diesen leben, dann werden wir auch in die Fülle unseres Lebens reinkommen und wir werden vor allen Dingen auch begreifen, wie viel von dem schon in uns angelegt ist und wie oft wir uns selber das Bein stellen oder uns durch Lügen das Bein stellen lassen. Hast du jetzt gedrückt oder war das bei mir? Also, hier haben wir die 7 Wesenszüge im Einzelnen. Der erste Wesenszug in uns ist, jeder möchte geliebt sein und angenommen sein. Wer möchte nicht geliebt sein? Niemand. Der zweite Wesenszug, jeder von uns möchte bedeutsam sein, etwas bedeuten, Größe besitzen und jeder von uns möchte gerne etwas Bedeutsames, etwas Signifikantes und Wichtiges an andere weitergeben. Gibt es jemand hier, der nicht bedeutsam sein möchte? Dritter Punkt. Wir möchten Erfolg haben in dem, was wir tun. Egal was, aber wir möchten Erfolg haben. Ich sehe jemanden, der keinen Erfolg haben möchte. Vierter Punkt. Wir möchten schön sein. Wer möchte nicht schön sein? Jeder möchte schön sein, ist das richtig? Also, wenn du sagst, nee, das stimmt nicht, ich freue mich so hässlich, wie ich bin, ich wäre gern noch hässlicher. Ich meine, es gibt ja Leute, gell, die machen sich, das ist modisch, hässlich zu sein. Okay, aber da reden wir nicht drüber. Fünfter Punkt, wir haben ein tiefes Verlangen in uns, Faszinierendes, Erstaunliches und Wundersames erleben zu wollen. Darum ist Herr der Ringe so ein gigantischer Knüller geworden. Ich gehe da gern rein, weil es für mich, also ich habe das gern angesehen, ne, und kann es schon kaum abwarten, dass die Extended Version kommt. Aber für mich ist es zum Teil, da habe ich mich richtig entdeckt, das ist so, du sitzt da und, oh, du staunst nur noch. Ne? Und du kannst kaum abwarten. Ich weiß noch, als der erste Teil zu Ende war, dachte ich, oh Gott, 2 Jahre warten, bis alles rum ist. Ne? Aber etwas, da sehen wir und spüren wir etwas in uns. Etwas ist da, was Gott in uns hineingelegt hat. Das Verlangen nach Faszination. Es zieht uns förmlich an. Sechster Punkt. Wir sind dazu bestimmt, mit ganzem Herzen leidenschaftlich für etwas zu sein. Für etwas leidenschaftlich zu sein. Sich ganz in etwas hineinzubegeben, nicht halbherzig. Und das kann sehr viel sein. Ne? Für den einen ist es, er ist leidenschaftlich gern auf Fußballplatz, ne? Leidenschaftlich gern samstags vor der Sportschau. Es gibt viele Leidenschaften, aber es ist interessant. Es gibt gute und schlechte Leidenschaften, aber tief in uns ist das Bedürfnis nach Leidenschaft, nach entschlossener Leidenschaft. Der siebte Punkt, wir alle haben in uns ein Verlangen nach Intimität. Intimität heißt nicht zwangsläufig Geschlechtsverkehr. Intimität heißt, eine Beziehung mit jemand anderem zu haben, in der ich mich vollkommen bis auf die Bodenlinie öffnen kann, ohne Angst zu haben, verletzt zu werden, zurückgewiesen zu werden, nachdem ich so gemacht habe, ne? Sondern dass ich weiß, ich kann nicht fallen lassen. Ich bin völlig angenommen. Auch wenn der andere jetzt meinen schwarzen Flecken auf der weißen Weste gesehen hat, sagt er, das macht nichts, ich mag dich immer noch. Danach haben wir ein tiefes inneres Verlangen. Und das Erstaunliche ist, diese 7 Bedürfnisse sind Eigenschaften, die nicht irgendwie per Zufall entstanden sind, sondern es sind Eigenschaften, die Gott dir geschenkt hat. Es sind Eigenschaften, die Gott dir geschenkt hat. Und wir erinnern uns an den Eingangsvers. Du einfach weiter, ich schalte es immer auf. Da unten, ja, zurück. Immer nur Klick machen. 1. Mose 2,7. So schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild, als Mann und Frau. Das heißt, diese 7 Bedürfnisse, die wir hier aufgezählt haben, sind eigentlich Bedürfnisse, die Gott genauso hat. Sie kommen aus dem Herzen Gottes. Es sind Bedürfnisse, die Gott genauso hat. Gott möchte geliebt und angenommen sein. Gott möchte bedeutsam sein. Ich werde es nachher erklären, weil du vielleicht denkst, was? Erfolg haben, schön sein, fasziniert zu sein, leidenschaftlich zu sein, intim sein. Wir werden die Dinge heute nicht alle durchsprechen. Wir werden uns heute mit 2 Dingen beschäftigen. Und der Rest kommt dann noch. Was passiert nun, wenn wir uns diese Bedürfnisse ansehen? In der Regel fühlen wir uns sofort mit diesen Bedürfnissen verbunden. Ist das richtig? Stimmt doch, ne? Aber wir machen auch noch eine 2. Erfahrung. Wir fühlen, wenn wir diese Bedürfnisse anschauen, den Schmerz und den Mangel, in den Gebieten, wo diese Bedürfnisse in unserem Leben noch nicht erfüllt sind. Das ist auch richtig. Wenn du die Tabelle anguckst, da hast du gemischte Gefühle wahrscheinlich. Ne? In manchem sagst du ja, in manchem sagst du, ich wünschte mir, es wäre so. Ich kämpfe drum, aber ich habe es noch nie geschafft, dort zu landen. Und dann gibt es noch ein anderes Gefühl, das hochkommt. Beim Betrachten der Liste, das ist der Eindruck, da sind ja verbotene Dinge dabei. So haben wir vielleicht folgende Sachen auch schon gehört. Geliebt zu sein ist selbstsüchtig. Wenn ich nach Liebe, ich will, dass mich jemand liebt, hey, das ist doch selbstsüchtig. Ne? Lieb doch erstmal selber, Bruder. Dann kannst du auch geliebt werden. Oder Erfolg zu haben, wenn jemand sagt, ich möchte erfolgreich sein, ha, guck dir den erfolgsgeilen Deppen an. Ne? Bedeutsam zu sein, heißt doch Anmaßung. Der hat doch einen Höhenrausch, einen Höhenflug. Ne? Bleib mal schön auf dem Teppich, Junge. Schön zu sein, Arroganz, Hochmut. Faszinierendes erleben zu wollen, naja, das ist halt so ein Träumer, ein Schwärmer. Ne? Der lebt halt nicht in der realen Welt. Ne? Leidenschaftlich für etwas zu sein, voll leidenschaftlich zu sein, ha, guck dir den einseitigen Typen an. Intimität ohne Angst zu haben, meine Güte, ist die naiv. Wäre ich jetzt eine Predigerfrau, würde ich sagen, ne? Also so eine Frau würde sagen, weil ist der Typ naiv. Ne? Okay, wir einigen uns auf beide, okay? Aber habt ihr das auch schon empfunden, bei der einen oder anderen Geschichte, oder ist das jetzt völlig fremd? Das ist doch so. Und es ist ja wichtig, dass wir uns diesen Dingen auch mal aussetzen, dass wir sehen, denn das, diese Charaktereigenschaften hat Gott dir gegeben. Und diese Negierung, das Negative, kommt vom Feind. Der Feind will diese Charaktereigenschaften verzerren, ihnen etwas Schlechtes anhängen. Und Menschen haben diese Eigenschaften auch ins Negative hinein verzerrt. Und deswegen haben wir oft Angst davor. Aber Fakt ist, diese Eigenschaften hat Gott dir geschenkt. Diese Sehnsüchte hat Gott dir geschenkt. Diese Wünsche hat Gott dir geschenkt. Und das Großartige ist, er will sie alle bis auf die letzte erfüllen. Und er wird sie erfüllen, dein Leben. Aber darin liegt eines der Hauptprobleme, warum wir so schwer in unsere Identität als Kinder Gottes finden. Wir können nicht glauben, dass Gott, unser Vater, dasselbe empfindet wie wir. Was, Gott empfindet sowas? Und deswegen habe ich nochmal gesagt, Gott sagt, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das dem unseren gleich ist. Wir müssen begreifen, was es heißt, dass du und ich nach dem Bilde Gottes gemacht sind. In Wirklichkeit, wenn wir ehrlich sind, verstehen wir das überhaupt nicht. Wir glauben nämlich, dass Gott irgend so ein blutleerer, weit entfernter, intergalaktischer Gaswolkenfetzen ist, ne? Der uns eigentlich gar nicht versteht und der vielleicht nur noch macht, ne? Und weit über unseren persönlichen menschlichen Bedürfnissen thront. Das ist so oftmals das Konglomerat, was ich auch in Einzelgesprächen mit Menschen rauskriege, was in den Köpfen der Menschen ist. Aber dass da ein Gott ist, der genauso empfindet wie ich, das ist für viele ja schon fast ein Sakrileg. Aber die Bibel sagt nun mal, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das dem unserem gleich ist. Du bist nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Wir müssen begreifen, dass das Werk des Feindes eben das ist, das Wesen Gottes durch Lügen zu entstellen oder die Gaben und Sehnsüchte, die Gott in den Menschen hineingelegt hat, sie zu pervertieren, sodass wir an sie nicht mehr glauben. Dass wir sagen, es kann keine gute Intimität geben. Niemand kann sagen, ich will schön sein, ohne dabei stolz und hochmütig zu sein. Aber wir müssen neu lernen, dass all diese 7 Punkte hier, sie sind von Gott. Und Gott möchte dich dort hineinbringen. Und wir sollen uns in diese Bereiche hinein bewegen. Und ich werde euch lehren, was es heißt, dass wir in jeden dieser einzelnen Bereiche in die Erfüllung hineinkommen. Und es ist ganz klar, wenn ich die Persönlichkeit jemandes nicht gut kenne, dann fällt es mir auch sehr schwer vorzustellen, wie derjenige lebt, wo er lebt, wie er ist. Und wenn du Gott nicht kennst, dann wird es dir sehr schwer fallen, mit ihm auch eine echte Beziehung zu haben, geschweige denn dich als sein Kind anzusehen, geschweige denn zu verstehen, was dir als Kind alles gehört und was Gott dir geben möchte, was dir gehört und wo du dich rein bewegen darfst. Wenn ich nur mal den Beispiel hier nehme, schön sein. Gott will, dass du schön bist. Wenigstens eine Frau sagt Halleluja. Gott will, dass du schön bist. Ihr Männer, ihr Frauen, Gott will, dass du schön bist. Und was haben wir oft in Jahrhunderten Kirchengeschichte? Ne? Die Schminktöpfe kommen aus der Hölle und eitler Tand für eitle Narren und so Zeug. Ne? Gott möchte, dass du schön bist. Wir werden nächsten Sonntag darüber reden. Es gibt, natürlich ist die äußere Schönheit, muss verbunden sein mit einer inneren Schönheit. Aber was haben die Christen gemacht? Die haben gesagt, ja, wir brauchen die äußere Schönheit, die innere Schönheit zählt. Ne? Und dann haben wir Mundgeruch, laufen mit fettigen Haaren rum, mit eingelaufenen Klamotten und die Haare so wirr rum. Und ja, aber guck, mein innerer Mensch. Ne? Und du kannst den inneren Menschen gar nicht erkennen, weil du dich nicht mehr als 2 Meter rannähern kannst, ohne dass du in Ohnmacht fällst. Ne? Ja, gib mal einen Beifall. Ne? Okay, und deshalb ist es wichtig für uns Christen, dass wir uns mit dem Wesen Gottes vertraut zu machen. Wer Gott ist, was er für dich hat. Was kein Auge jemals sah, was kein Ohr jemals hörte und was sich kein Mensch vorstellen kann, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Das ist auch so ein Satz. Den solltest du 30.000 Mal durchlesen und Stunden nur da sitzen und darüber nachdenken. Was bedeutet das? Es gibt einen Bereich, den wirst du hier auf der Erde nie vollkommen begreifen, was Gott für dich hat, was dir gehören wird, was du sein wirst. Es wird dich in Stücke reißen. Aber es gibt trotzdem einen Abglanz, einen Bereich, wo du jetzt schon verstehen wirst, verstehen sollst, verstehen kannst, was Gott für dich hat. Das ist das Wesen des Prophetischen auch. Gott liebt es, prophetisch zu sein. Das Prophetische tut zeichenhaft das zeigen, was einmal sein wird. So, und deswegen haben wir hier diese Zeugnisse, was dieser eine, der junge Mann hier erzählt hat mit seinem Auto. Das ist ein prophetisches Zeichen der Güte Gottes. Gott möchte dich beschenken. Gott möchte dir ein gutes Auto geben. Nicht, dass du angibst und so weiter, aber hey, Gott weiß doch, dass du von A nach B kommen musst. Oder Klamotten oder ein schönes Zuhause oder einen guten Beruf, wo du deine Familie ernähren kannst mit und, und. Und darüber hinaus hat Gott noch viel, viel mehr für dich. 1. Korinther 2,16, denn hat nicht schon der Prophet Jesaja gesagt, wer kann die Gedanken des Herrn erkennen? Oder wer könnte gar Gottes Ratgeber sein? Nun, wir haben seinen Geist und kennen seine Gedanken. Das heißt, weil der Heilige Geist in dir ist, kannst du in einem sehr, sehr hohen Maß verstehen, was Gott für dich hat. Du musst dem Heiligen Geist nur Raum geben in dir. Es ist nicht verborgen für uns. Wenn du mit dem Heiligen Geist zusammenarbeitest, wird er dir zeigen, dass diese 7 Punkte wahr sind. Und er wird dir zeigen, wie diese 7 Punkte in deinem Leben Realität werden. Aber das erfordert, dass du mit ihm zusammenarbeitest. Dass du dich leidenschaftlich in Bewegung setzt. Gott möchte sich uns darüber mitteilen, wie er ist, wie er fühlt, wie er liebt und wie wir leben werden mit ihm. Und aus diesem Grund wollen wir uns mit diesen 7 Wesenszügen auseinandersetzen. Da habt ihr sie nochmal kurz. Wir werden heute Abend kurz die ersten beiden mal näher betrachten. Der erste Punkt, geliebt zu sein, angenommen zu sein. Tief in jedem Menschen ist das Bedürfnis, geliebt und angenommen zu sein. Es beginnt bereits im Mutterleib. wo das Baby spürt, ob es willkommen ist in der Gebärmutter, im Leib der Mutter oder nicht. Das Baby spürt schon, ob es hier willkommen ist in der Welt oder nicht. Das ist der erste empathische, emotionale Kontakt. Und das Interessante ist, dass Gott hat uns Menschen so angelegt. Und wenn wir Liebe empfangen, dann blühen wir auf wie eine Blume, die Wasser kriegt. Und wenn wir keine Liebe empfangen, dann wird unsere Persönlichkeit sich mehr und mehr nach innen verändern. Das heißt, wir werden selber zu verschlossenen, nicht richtig knospenden Blümchen, die kaum richtig aufgehen. Wir werden unsicher. Wir werden ängstlich und furchtsam. Deswegen möchte ich hier alle Schwangeren, Mütter ermutigen und auch die Papas, redet schon jetzt mit euren Kindern im Bauch. Papa, Bauch frei machen und dann rede mit deiner Tochter oder deinem Sohn. Und ihr Mütter, denkt an eure Kinder. Sendet ihnen einfach Signale, dass sie willkommen sind. Das Kind hört es. Das Kind versteht es. Und genauso kommuniziert Gott mit dir. Gott weiß, dass du das brauchst. Und dieses Verlangen nach Affirmation und Bestätigung lässt uns sein ganzes Leben lang nicht mehr los. Das ganze Leben lang sind wir Menschen auf der Suche nach Bestätigung, geliebt zu sein. Und es wird zu einer treibenden Kraft in unserem Leben. Amen. Schau dir mal Menschen an, von denen du siehst, dass sie großzügig in ihrem Leben geliebt worden und angenommen sind. Was sind das für Menschen? Das sind Menschen, die in der Regel vor Selbstbewusstsein strotzen. Menschen, die unerschütterlich dastehen. Menschen, die einfach da sind. Und ein gutes Selbstbewusstsein, Liebe bringt ein gutes Selbstbewusstsein in dir hervor. Und das wiederum hilft dir im Leben auch, Großes zu wagen. Warum wagen wir oft Dinge nicht im Leben? Weil wir Angst haben, wenn es schief geht, dass wir entweder von den Eltern fertig gemacht werden, vielleicht später von Ehemann oder Ehefrau fertig gemacht werden, oder von Lehrern oder von Vorgesetzten. Je weniger Annahme und Liebe wir erfahren, umso weniger trauen wir uns. Wir wollen es uns ja nicht verscherzen. Also bleiben wir lieber in Deckung und erhalten uns so das kleine bisschen Liebe, das wir kriegen. Und das ist nicht das Leben, zu dem Gott dich berufen hat. Wenn du begreifst, dass du von Gott, deinem Vater, geliebt bist, dann bist du an einer Quelle angeschlossen, die wie die Sonne kein Ende hat. Aber wenn du an Menschen angeschlossen bist, an die Liebe von Menschen, die Liebe von Menschen kann fehlen, die Liebe von Menschen kann fallen, die Liebe von Menschen kann zu kurz kommen. Und deswegen kannst du auch nicht sagen, ja, ich habe eine schlechte Kindheit gehabt, Uwe. Wenn du meine Eltern kennengelernt hättest, meine Lebensumstände kennengelernt hättest. Hey, wir alle haben unsere Umstände gehabt, sind wir mal ganz ehrlich. Der eine mehr, der andere weniger. Aber das hört sich vielleicht platt an, aber wir sind berufen, nach oben zu schauen und nicht mehr nach unten. Wir haben einen Vater, der uns in einer Weise liebt, wie dich kein irdischer, selbst der beste irdische Vater und die Mama dich nicht lieben kann. Und es ist unser Job und wir haben die Fähigkeit, diese Liebe zu entdecken. Und wenn du diese Liebe entdeckst und Gott will, das ist das, weswegen du lebst. Deswegen lebst du. Das ist, was Silvia vorhin gesagt hat. Wir sind nicht dazu da, um zu missionieren oder uns zu vermehren. Wir sind in erster Linie dazu da, Gott kennenzulernen, sein Herz kennenzulernen. Amen. Weil darin ist unsere ganze Erfüllung. Der Psalmist sagt, wenn ich nur dich habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und nach Erde. Weil wenn ich dich habe, habe ich alles. So, deswegen ist unsere größte Journey, unsere größte Reisenaufgabe, ihn zu entdecken. Sein Herz für mich zu entdecken. Zu begreifen, hey, ich bin ja brutalst geliebt von ihm. Und dann muss ich nicht mehr zum Dieter laufen, bitte gib mir ein Liebes-Euro, Ulrich, ich auch ein Liebes-Euro und ihr auch noch ein Liebes-Euro. Ich bin von Menschen nicht mehr abhängig. Ich bin von Umständen nicht mehr abhängig. Und ich fange sogar an, dann komme ich an den Punkt, das ist das, was Jesus sagt. Was ist das erste große Gebot? Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Und das zweite? Und deinen Nächsten wie dich selbst. Aber wenn du keine Identität in Gott hast, wie kannst du dann deinen Nächsten lieben? Geht nicht. Es geht nicht. Du kannst höflich sein. Hallo, liebe Schwester, dummes Arschloch. Also, steh mal auf, Uli. Ich darf das, die Ulrike ist nämlich meine leibliche Schwester. Ne? Guckt uns mal an, die Nase. Ne? Hätte ich mir natürlich nicht bei jemand anderen getraut. Ne? Aber das ist das, wozu wir fähig sind, höchstens. Ne? Wir können nach außen grinsen, aber nicht wirklich vom Herzen. Und wir müssen verstehen, dass dieses Verlangen eine Gabe Gottes ist, die von ihm kommt, geliebt zu sein. Gott hat dir das geschenkt. Und Gott ist kein perverser Typ, der dir dieses brennende Verlangen schenkt und sagt, hey, jetzt gucken wir mal zu, wie du verzweifelt versuchst, diesen Durst zu stillen. Mich kriegst du nicht, ich bin im Himmel oben. Ne? Überhaupt nicht. Mach mal eins weiter. Eins weiter noch. Jeremia 31,3. Der Herr ist mir erschienen von ferne. Ich habe dich, da darfst du deinen Namen einsetzen. Ich habe dich, Kurt, Emma, Heinz, Erich, Schorsch, Paul, Clara, je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Gott hat dich schon von aller Ewigkeit her gesehen, wer du bist. Gott hat von aller Ewigkeit her dein Ja schon in dir gesehen, das du für ihn hast. Und Gott kann es kaum abwarten, dass wir ihm von Angesicht zu Angesicht gegenüberstehen. Ich habe dich je und je geliebt. Ich habe dich immer geliebt, mein Kind. Deswegen habe ich dich doch zu mir gezogen. Johannes 6, es kann niemand zu mir kommen, sagt Jesus, es sei denn, ihn ziehe der Vater. Du kannst nicht sagen, ja, ich habe mich bekehrt. Der Vater hat dich gezogen, weil er dich geliebt hat. Weil er dein Herz gesehen hat. Er hat dein Herz erkannt, schon bevor du geboren wurdest. Bevor du geboren wurdest, hat er das Ja in deinem Herzen schon gesehen. Was für eine herrliche Sicherheit. Und Johannes 4,15, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Er hat dich zuerst geliebt. Er ist den ersten Schritt gegangen. Und deswegen hat er auch dieses Verlangen nach Liebe in dich hineingelegt. Er hat es auch in sich. Gott hat ein Verlangen, geliebt zu sein. Gott selber hat ein Verlangen, geliebt zu sein. Gott sehnt sich nämlich, und das ist die großartige Sache, nach deiner Liebe. Und du denkst vielleicht, was? Ich? Gott sich nach meiner Liebe? Wer bin ich denn? Gott sehnt sich nach deiner Liebe. Gott sehnt sich nach Zeichen der Zuneigung. Und wenn sie nur so klein sind. Ich habe letzten Sonntag in der Predigt gesagt, ne, wenn ihr nur wüsstet, wie sehr sich Gott freut, schon allein über den Umstand, dass ihr heute Abend hier seid. Weil ihr für ihn kommt. Ihr kennt ihn nicht persönlich. Ich habe ihn noch nie persönlich gesehen. Und doch seid ihr da. Für uns ist das schon selbstverständlich, aber nicht für Gott. Gott sieht, was es dich kostet. Gott weiß, was es uns kostet, zu glauben als Menschen. Da geht nichts an ihm vorbei, nichts. Und Gott hat ein ganz tiefes Verlangen, selber geliebt zu sein. Gott sehnt sich nach deiner Liebe, genauso wie du dich nach seiner Liebe sehnst. Und das ist ein Punkt, wo wir anfangen müssen, Gott zu verstehen, wie er ist, um von ihm begeistert zu sein. Ich frage dich mal, kannst du sagen und auch glauben, Gott sehnt sich nach meiner Liebe und Annahme? Kannst du das sagen für dich? Gott sehnt sich nach meiner Liebe und Annahme. Gary Wiens hat das mal sehr toll gesagt in Kansas, als ich da war, sagte Uwe, weißt du, manchmal glaube ich, dass Gott ist jemand, wenn wir ihn sehen würden, wir würden wahrscheinlich zusammenbrechen vor Erstaunen. Gott hat eine Seite in sich, die völlig scheu und schüchtern ist, wo er vor uns steht und hofft auf ein Zeichen der Zuneigung, ein Zeichen der Liebe. Was wir von Gott denken oft, ist immer so. So, er steht strotzend vor Selbstbewusstsein vor uns, ne? Und ist so, boah, ne? Und so nach dem Motto, hey, ob du mich liebst oder nicht liebst, ist mir eigentlich wurscht, egal, ne? Ich bin schließlich Gott, ich bin auf dich Wurm nicht angewiesen, ne? So denken wir manchmal. Oder wenn du mich nicht liebst, ne? Willst du nicht meinen Bruder sehen, dann... Gott steht vor dir. Und ich finde dieses Bild genial. Wie ein schüchterner Liebhaber. Wie jemand, der verliebt ist und er wartet. Er bricht die Tür nicht ein. Er wartet auf dich. Auf ein Zeichen deiner eigenen Zuneigung. Und wenn es kommt, dann springt er Meter hoch. Lichtjahre hoch. Darum heißt es so lapidar, was Jesus sagt, darum ist Freude im Himmel und vor den Engeln über einen Sünder, der Buße tut. Freude. Wir lesen das so, heuer Freude, frohlocken, Halleluja, Halleluja. Aber was da abgeht, wir werden es im Himmel begreifen. Aber wenn du dich damit auseinandersetzt, dann wirst du schon jetzt verstehen. Und du kriegst ein völlig neues Gottesbild. Es bedeutet ihm etwas, wie ich zu ihm stehe und was ich von ihm denke. Bei vielen hängt es hier auf. Machst du mal eins weiter? Ich möchte euch zwei Verse zeigen. Lukas 22, 15. Und er, Jesus, sprach zu ihnen, mich hat herzlich verlangt, dieses Passahlamm mal mit euch zu essen. Ich habe mal ein paar Konkordanzen gewälzt. Dahinter steckt tiefstes, emotionales Verlangen. Man kann es auch übersetzen, das griechische Wort für verbotenes Verlangen. Also ein Verlangen, dass das von der Intensität so stark ist, wie auch ein verbotenes Verlangen. Ne? Du weißt ja, ne? Wenn du weißt, die Waage zeigt 90 Kilo bei 1,60 Meter an und da steht der fette Schwarzwälder Kuchen. Ne? Das ist Verlangen dann. Ne? Und das Wort, das hier im Griechischen verwendet wird, ist genau dasselbe Wort. Ne? Jesus sagt, es hat mich herzlich verlangt. Es hat ihm etwas bedeutet, mit seinen 12 Jüngern zusammenzusitzen, ein letztes Mal zu essen. Es war nicht einfach so, hey Jungs, cool, es gehört jetzt voll zum Programm, ja, und das wird mal History sein und das wird voll in den 4 Evangelien sein und wir müssen das jetzt voll hier durchziehen. Es war, sein Herz hing dahinter. Der zweite Vers, und er kam zu seinen Jüngern, fand sie schlafen und sprach zu Petrus, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Jesus hatte ein Verlangen, dass diese armseligen Menschenwichte mit ihm in dieser schweren, schweren Stunde an seiner Seite stehen und ihnen ein wenig Mut zu sprechen. Kannst du dir das vorstellen? Jesus sehnt sich danach, von dir ermutigt zu werden. Das passt so gar nicht in unser Jesusbild, ne? Aber er sagt, warum könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Wie hätte er sich gefreut? Was hätte ihm das bedeutet, wenn die Jünger es ausgehalten hätten? Ich sage, hey, wir stehen mit dir. Und glaub nicht, dass das abgehakt ist. Gott freut sich auch noch heute und sehnt sich danach, dass du mit ihm stehst. Dass du dich mit ihm eins machst. Es bedeutet ihm etwas. Und selbst die kleinsten Dinge. Ich rede gar nicht mal davon, dass du jetzt morgen gleich um 4 Uhr aufstehst, 2 Stunden Morgenwache bis 6 Uhr, ne? Und dann nochmal ein Gebetsmarsch. Manchmal ist es vielleicht, du schaffst es mit letzter Kraft morgens aus dem Bett zu krabbeln und siehst hässlich aus und die Augen so dick. Aber du setzt dich hin und dann betest du 10 Minuten. Es fällt dir voll schwer. Aber du sagst, hey Gott, ich möchte es versuchen. Und Gott freut sich total darüber, sagt, schau dir den an. Weil er sieht ja, wie schwer dir es fällt. Aber weiß auch, was für ein Opfer es für dich ist. Und er liebt dich dafür. Schau dir die Jünger an, mit denen Jesus zusammen war. Du denkst vielleicht, naja, das waren halt die Jünger, gell? Das waren die Jünger. Was waren denn die Jünger? Was waren sie zu dieser Zeit? Wer kannte die Jünger zu dieser Zeit? Kein Mensch. Das waren Galiläer. Sowieso Bürger zweiter Klasse in Israel. Kleine Fischer. kleine Angestellte, Kleinbürger. Niemand kannte sie, aber Gott kannte sie. Wer bist du heute Abend, denkst du vielleicht? Ja, wer bin ich schon? Du bist nicht mehr und nicht weniger als ein Petrus, ein Jakobus, ein Bartholomäus, ein Johannes, ein Matthäus. Aber Gott ging zu diesen Menschen und genauso geht er auch zu dir. Und deswegen bist du kein Egoist, wenn du dich nach Liebe und Annahme sehnst. Und Gott sehnt sich nach Liebe und Annahme von dir. Es ist völlig normal. Und weil Gott der Autor dieser Liebe ist, kann er diese Liebe auch nur völlig in dir stillen. Und er wird es tun. Und solange wir hier leben, werden wir immer wieder erfahren, dass Sehnsucht nach Liebe und Annahme oft nicht erwidert wird oder missbraucht wird. Amen. Und es liegt daran, dass wir uns von Gott getrennt haben, dass wir in Schuld gefallen sind, auch als Christen. Deswegen wird die menschliche Liebe zueinander nie vollkommen sein. Und deswegen darfst du von Menschen nicht erwarten, dass Menschen dich vollkommen lieben. Auch nicht von Christen darfst du es erwarten. Wir sind gefallen, alle. Aber einer liebt dich vollkommen. Und das ist Gott. Das ist Jesus. Und da kannst du dich hinwenden. Da kannst du dich fallen lassen. Das kannst du lernen. Unsere Liebesbeziehung zu Gott ist Schwankungen unterworfen. Wir sind nicht immer geistig klar ausgerichtet. Niemand von uns. Wir erfahren immer wieder schmerzlich den Eindruck, dass Gott scheinbar weit weg ist, wenn wir in der Phase der Lauheit sind. Aber Gottes Liebe zu dir wird niemals auch nur ein Jota wanken. Deshalb, bei mir gibt es keinen Wechsel von Licht und Schatten. Ich werde dich immer gleich lieben, egal wie stark, egal wie schwach du bist. Gott kennt dich in deinen starken und in deinen schwachen Stunden. Er weiß, wen er erwählt hat. Er weiß, wen er zu sich gezogen hat. Mach dir keine Sorgen über deine Performance. Seine Liebe zu dir ist ungebrochen. Er weiß, dass er dich vollenden wird. Und die Zeit wird kommen, wo er alle Tränen abwischen wird. Jesus sagt, ihr habt einen willigen Geist in einem schwachen Fleisch. Er weiß, wie wir beschaffen sind. So, machen wir schnell den zweiten Punkt und dann sind wir auch schon für heute durch. Darum, darum. Bedeutsam zu sein. Und Bedeutsames weiterzugeben. Wir alle haben das Verlangen, wichtig und bedeutsam zu sein. Wir alle möchten gerne etwas Wichtiges für andere leisten. Aber vielen von uns wurde schon von Kind auf eingetrichtert, dass ein solches Verlangen Anmaßung ist oder ein Mangel an Demut. Wir haben in Deutschland sowieso hier eine Kultur des Neides, des Kleindenkens. Ich denke immer so an einen Eimer Krabben. Ich war früher oft in Norddeutschland, habe dort Urlaub gemacht und da sind wir mal in den Fischerhafen gegangen. Dann hatten die Fischer ihre Krabben in so einem Eimer und die versuchen immer rauszukommen, die Krabben. Ne? Und irgendwann schafft es eine Krabbe und hakt sich oben am Eimerrand ein. Wisst ihr, was passiert? Die anderen hängen sich dran. 10 andere Krabben hängen sich gleich dran und reißen die arme Krabbe wieder runter. Und genauso läuft das hier in Deutschland. Jemand sagt, ich werde erfolgreich sein, ich werde groß sein und sofort springen 10 auf ihn drauf und sorgen dafür, dass er ja nicht über den Tellerrand kommt. Bleib du mal schön bei uns, ja, gell, hier, willst wohl mehr sein als wir, nicht? Und ich habe gute Nachrichten für dich. Du bist wichtig, du bist bedeutsam und das kommt von Gott. Es ist kein Hochmut. Gott hat dieses Gefühl in dich hineingelegt, weil er genauso fühlt. Und er möchte, dass du bedeutsam wirst und er möchte, dass du Bedeutsames weitergibst. Gott weiß, wer er ist, wer er selber ist. Gott hat kein Problem mit Hochmut. Machst du mal, eins zurück. Eins zurück. Huch, okay, lass es. Jesaja 43,10. Da sagt Gott, vor mir ist kein Gott gemacht, so wird auch keiner nach mir sein. Ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Heiland. Jesaja 44,6, so spricht der Herr, der König Israels. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte, außer mir ist kein Gott. Wer ist mir gleich? Der rufe und verkünde es mir und tue es mir kund. Hey, Gott hat ein gesundes Selbstbewusstsein. Ne? Er sagt, ich bin der Größte. Ist hier irgendjemand, der es mit mir aufnehmen will? Ne? Gott hat kein Problem, groß zu sein. Amen. Und deswegen solltest du, Gottes Absicht ist, dass du kein Problem hast, groß zu sein. Das Geheimnis ist, wie werde ich groß? Unser Problem als Mensch ist, dass wir das Verlangen nach Bedeutsamkeit zum Götzen machen. Zum Ersatz dafür machen, geliebt zu werden. Wir wissen ganz genau, wenn ich Karriere mache, wenn ich viel Kohle habe, dann achten mich die Menschen. Das halten wir für Liebe. Dann bewundern mich die Menschen. Das halten wir auch für Liebe. Und deswegen sind viele Menschen Karriere geil im negativen Sinne. Das ist wieder, weil ihnen das Erste auch fehlt, weil sie niemanden haben, der sie liebt. Aber sie merken, wenn sie was schaffen, Materielles schaffen, dann werden sie geachtet. Und diese Achtung halten sie für Liebe. Es ist aber keine Liebe. Lass mal das Geld weg sein, dann bist du ganz schnell wieder nicht geliebt. Ne? Bedeutsamkeit, Rang und Position aber sind Dinge, von denen Gott möchte, dass wir sie benutzen zum Segen für andere und nicht für Selbstdefinition. Gott hat seine Bedeutsamkeit, seine Größe nie für sich selber genutzt, sondern immer für seine Geschöpfe. Er ging so weit, dass er für sie gestorben ist, sich erniedrigt hat. Und Gott möchte dir, jedem hier im Raum, Rang, Position und Bedeutsamkeit geben. Über das Maß, was du dir überhaupt vorstellen kannst. Aber er möchte es dir geben, damit du auch gleichzeitig lernst, damit mit Rang, Position, Größe und Bedeutsamkeit anderen zu dienen, ein Segen zu werden. Jetzt mach den Vers. War schon richtig zurück. Und Jesus rief sie zu sich und sprach, ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht unter euch sein, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Diener. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Erlösung für viele. Gott will, dass du groß wirst. Gott will, dass du groß wirst. Du sollst groß werden. Du sollst große Träume haben. Gott hat diese Träume in dich reingelegt. Aber wenn du angekommen bist, dann sagt Gott, und jetzt diene. Und deswegen ist es gut, wenn wir schon jetzt dienen. Nutz deine Macht, deinen Einfluss, die du hast, um Gutes zu tun. Nutz deine Macht, dein Geld, deinen Einfluss, um mir zu dienen. Herrsche mit mir, schon jetzt. Und das ist das Bild, was im Himmel geschehen wird. Was heißt es, dass wir von Ewigkeit zu Ewigkeit mit ihm regieren werden? Du sitzt nicht in der Hundehütte im Himmel. Du wirst in einer Herrlichkeit herrschen, die alles übertrifft. Aber du wirst nicht in einer selbstgefälligen Arroganz auf irgendeinem Thron sitzen, sondern du wirst in Liebe, in Barmherzigkeit, in Freundlichkeit dienen. Ich weiß nicht, wem wir dienen, aber wir werden dienen. Wir werden das Wesen Gottes verkörpern. Und deswegen, hab keine Angst vor Größe in dir. Es ist etwas, das Gott in dich hineingelegt hat. Es ist nicht unanständig, nach Größe und Bedeutsamkeit und Impact bei den Menschen zu streben. Gott hat es dir gegeben. Es ist wichtig zu lernen, wofür ich es verwenden soll. Und die andere Dimension der Bedeutsamkeit ist, wie gesagt, die, dass du erkennst, wer du bist. Du bist bedeutsam. Du bist in die höchste Aristokratie, die es im ganzen Universum gibt, hineingeboren worden. Du bist ein Kind königlichen Geblütes. Vergiss, was du über die Könige der Erde weißt, über die Reichen der Erde weißt. Es gibt keine Zahl, mit der du die Herrlichkeit multiplizieren kannst, die Gott dir geschenkt hat, was dir gehört. Die Bibel, machen wir eins weiter, sagt uns, eins weiter, du wirst mit Jesus auf seinem Thron sitzen und mit ihm regieren. Denk mal darüber nach. Du musst darüber nachdenken, was das bedeutet. Mit ihm, auf seinem Thron. Stell dir mal vor, die Königin von England käme heute Abend rein und sie sagt, Dieter, du setzt dich jetzt neben mir auf meinen Thron und wirst mit mir über das Commonwealth regieren. Das wäre schon, aber jetzt kommt Gott. Und er sitzt auf seinem Thron. Deswegen müsst ihr zu dem Seminar kommen über die Schöpfung. Da kriegt ihr mal einen Eindruck, wie gigantisch das Universum ist. Und das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was Gott hat. Zweiter Punkt. Du gehörst zur Familie Gottes. Du bist nicht mehr irgendwer. Die Bibel spricht davon, dass es eine himmlische Hierarchie gibt. Mächte, Gewalten, Engel, Cherubim, Seraphim. Wir wissen nicht, was sich hinter dem Begriff Mächte und Gewalten verbirgt. Aber es gibt gerne eine ganze Aristokratie im Himmel. Und du bist an die Spitze gesetzt worden. Gott hat dich in seine Familie hineingenommen. Du bist die Braut Christi. Du bist nicht irgend so ein ungeratenes Kind, das ganz unten an der Tafel sitzen muss, weil es sich nicht benehmen kann, immer sabbert und kleckert und rülpst, sondern du bist die Braut. Die Braut sitzt auf dem Ehrenplatz. Es ist für uns natürlich schwer zu verstehen, ja, wie machst du das, Jesus? Ich frage ihn immer so, wie machst du das, Jesus, mit vielleicht, sagen wir mal, 2 Milliarden, 3 Milliarden Menschen? Das sind ja so viele. Und dann muss ich doch irgendwo ganz hinten sein. Irgendeiner steht dann doch ganz vorne in der ersten Reihe. Ne? Und Gott lacht. Und er sagt, du kennst mich nicht. Du kennst den Himmel nicht. Und du weißt nicht, was Zeit ist. Einstein hat recht mit seiner Relativitätstheorie. Zeit ist völlig relativ. Wenn du alle Zeit der Welt hast, wird Zeit relativ. Manche werden vielleicht jetzt schon hier sitzen und so langsam, Mensch, endlich könnt ihr jetzt mal mit dem Schwätzen aufhören. Hier, es wird Zeit, 7:30. Ich muss nach Hause, will was essen. Ne? Wenn du jetzt nicht essen müsstest und nicht morgen schaffen müsstest, dann könnten wir hier Stunden quatschen. Dann ist Zeit relativ. Amen. Aber die Zeit drängt euch jetzt, weil ihr nicht genügend Zeit habt und ihr werdet langsam alt hier. Ne? Hä, wir altern jede Minute. Ne? Manchen stürzen die Gesichter ein. Aber im Himmel gibt es keine Zeit. Das heißt, Gott kann sagen, hey, komm, Dieter, wir hängen mal jetzt 1 Million Jahre ab. Kein Problem. Es ist Zeit genug da. Zeit spielt keine Rolle mehr. So, wo ist da das Problem, wenn hier noch 3 Milliarden andere sind, mit denen Gott auch 1 Million Jahre abhängt? Das sind nur mal so kleine. By the way, ich möchte dieses Jahr gerne so einen Philosophenhauskreis, nicht Hauskreis, eine Kleingruppe anfangen, wo wir einfach mal zusammenhocken mit Leuten, die Freaks sind, wo wir mal bei einem schönen Kaffee und abends zusammensitzen, über solche Dinge diskutieren. Richtig rumphilosophieren. Wir müssen lernen, uns mit diesen Dingen mal intellektuell auseinanderzusetzen. Wir leben zu viel auf der Erde und zu wenig im Himmel. Und wir machen uns zu wenig Gedanken über das, was wir bekommen werden, was wir sind. Und wir sind zu sehr mit dem beschäftigt, was wir jetzt sind. Deswegen laufen wir auch oft im Durchschnitt. So, wir sind sofort fertig. Ne? Zeit ist das Matter im Moment noch. Ne? Du wirst über die Engelwelt regieren. Über die ganze Engelwelt wirst du gesetzt sein. Regieren. Keiner weiß, was das bedeutet. Wow. Ein Engel hat die assyrische Armee mit 180.000 Soldaten ausgeknipst. Ne? Ich habe das noch in keinem Computerspiel geschafft, 180.000 Feinde zu erledigen. Okay. Punkt 5. Paulus sagt, wir werden über die Engel, die abgefallenen Engel, Gericht halten. Du wirst dabei sein, wenn die Gerichtsbücher aufgemacht werden. Dein Urteil wird gefragt sein. Kannst du dir das vorstellen? Und jetzt geht es noch eins weiter. Du wirst über die Welt Gericht halten, sagt Paulus. Du wirst dabei sein, wenn die Menschen, die Gott abgelehnt haben, gerichtet werden. Das Gericht wird dir mit anvertraut sein. Du wirst dabei sitzen. Denk mal drüber nach. Deswegen sagt Paulus im Korintherbrief, ihr schleppt euch als Christen gegenseitig vor den Kadi, wisst ihr nicht, dass ihr über Engel und die Welt richten werdet, könnt ihr solche Sachen nicht in der Gemeinde selber richten. All das sind Dinge, über die es sich lohnt, Stunden und Stunden zu meditieren und nachzudenken und Gott zu bitten, dass er dir die Augen öffnet darüber. Ich komme zurück zu den Märchen der Menschen, die wir so gerne hören. Die Märchen, die wir gerne hören. Die Märchenstories, die Liebes-Kitschfilme, wo ein einfacher Mensch plötzlich von einem Millionär geheiratet wird oder von einem König aufgenommen wird. Warum lieben wir das? Und dann ist er plötzlich reich und es geht ihm alles, geht gut. Weil es tief in unserem Herzen, im Herzen der Menschen ist diese Sehnsucht drin. Und tief in uns wissen wir, wo wir eigentlich hingehören. Tief in uns weißt du, dass du eigentlich von deinem Prinzen gefunden wirst. Und er küsst dich und du wirst kein Frosch, sondern wirst ein herrliches Wesen, ein Kind Gottes. Und wie oft träumen wir, wenn wir so einen Fernsehfilm sehen, ach, wenn ich das doch nur wäre. Ne? Aber die Wahrheit ist, Gott hat es in dich angelegt. Das Verlangen nach Größe, das Verlangen geliebt zu werden, das Verlangen angenommen zu werden. Und es wird geschehen. Es wird kommen. Und jetzt sind wir wirklich am Ende. Marco, mach nochmal, drück nochmal aufs Gas. Wir haben heute Abend die ersten beiden der 7 Punkte durchgenommen. Wir werden im nächsten Gottesdienst 3, 4 und 5 machen und dann 6 und 7. Das wisst ihr schon, ihr müsst kommen, bleibt euch gar keine andere Wahl. Ich würde sagen, jetzt lasst uns mal einfach noch kurz beten. Lass mal den lieben Gott an dein Herz ran, ne? Was ist das? Ist das gut? Okay. Vertrauen wir den Carsten mal. Vater, und wir beten, dass du, wenn wir jetzt heute Abend von hier weggehen, Herr, dass du anfängst, an unserem Herzen zu bohren. Wir beten, dass du uns eine Offenbarung schenkst, wie es Paulus gesagt hat, dass wir verstehen, wer wir wirklich sind. Der Herr öffne euch die Augen, damit ihr seht, wozu ihr berufen seid, worauf ihr hoffen könnt und welch unvorstellbar reiches Erbe auf euch wartet, die ihr an Christus glaubt. Vater, ich bete, dass dieses Gebet sich in diesem Raum, in diesem Saal manifestiert. Vater, ich bete, dass dieses Gebet sich manifestiert unter uns, dass du uns die Augen darüber öffnest, wer wir sind. Herr, dass wir in diese Identität, die du uns geschenkt hast, hineinfinden. Und ich segne euch in Jesu Namen mit der Kraft göttlicher Offenbarung, dass ihr versteht, wer ihr seid, dass ihr versteht, was euch geschenkt ist und dass ihr in ihm zur Ruhe kommt. Vater, und wir danken dir für all diese Attribute, die du in uns hineingelegt hast. Jesus, wir wollen diese Attribute neu annehmen, neu ergreifen. Wir wollen uns dieser Dinge nicht mehr schämen, Vater, sondern wir wollen sagen, mit dir an deiner Hand wollen wir sie erobern. Wir wollen hineingehen in sie. Vater, wir wollen schön sein. Wir wollen groß sein. Wir wollen erfolgreich sein, Vater. Wir wollen geliebt und angenommen sein. Wir wollen andere Menschen segnen können. Wir wollen intim sein, Vater, ohne Angst und ohne Furcht. Und ich danke dir, dass das alles in dir ist, Vater. Und ich danke dir, dass es schon jetzt hier in unserem Leben beginnen wird. Vater, und so bete ich, dass du dein Wort jetzt versiegelst. Herr, weg unter der Woche die Teile des Wortes auf, die wir brauchen, Vater. Erinnere uns dran, wenn wir wieder in die Krise geraten, Herr, dass wir erkennen, wer wir sind. Hilf uns, Vater, unseren Kopf aufrecht zu tragen, nach oben zu schauen und nicht nach unten mehr, Vater. Wir wollen verändert werden. Wir wollen diese Stadt verändern, Vater. Wir wollen diese Region verändern. Jesus, wir wollen Christen werden, die gar nicht viel reden müssen, wo Menschen kommen und uns ansehen und sagen, wer bist du? Ich will mit dir gehen. Was hast du, das ich nicht habe? Vater, wir wollen, dass das königliche Geblüt, von dem wir sind, aus uns herausstrahlt, Herr. Dass die Würde, die du uns gegeben hast, aus uns herausstrahlt, Vater. Dass wir Menschen anziehen, ohne ein Wort zu sagen, Vater. Wir beten, dass wir in eine Liebe hineinkommen, Vater, dass auch von unserem Leib Ströme lebendigen Wassers fließen, Herr. Dass wir Menschen lieben können, weil wir dich lieben. Und weil wir wissen, wir sind Geliebte, bedingungslos geliebt von dir. Veränder uns, Vater. Und ich danke dir, dass du in einer so intensiven Weise zu uns sprichst, im vergangenen Jahr, dass du dieses Jahr fortfahren wirst, Vater. Danke, dass wir spüren, wie du näher kommst, Vater. Danke, dass wir spüren, Herr, wie du Erweckung bringst, Jesus, in unser Leben. Vater, und wir segnen unsere Stadt und unsere Region. Wir wollen sehen, dass diese Region, in der wir leben, die Stadt, in der wir leben, erschüttert wird von deiner Liebe, erschüttert wird von Erkenntnis dessen, wer du bist, Vater. Wir beten, dass du Raum schaffst in Karlsruhe, Herr, dass Tausende von Menschen erfahren, wer du wirklich bist, dass Tausende von Menschen Wahrheit erfahren über dein Herz, über deine Gedanken, über diese Stadt, Vater. Wir beten, dass du dir Bahn brichst, Herr, in die Herzen der Regierenden, der Einflussreichen, Herr, dass sie dir begegnen können. Sende Engel aus in die Stadt, Vater. Diese Stadt durchziehen von einer Himmelsrichtung zur anderen, Herr. Dass sie diese Stadt vorbereiten, Vater. Dass deine Wahrheit in diese Stadt hineinkommt. Wir segnen die Gemeinden, die Kirchen dieser Stadt, Vater, dass du Leben in sie hineinbläst. Neues Leben, Vater, da wo Tod ist. Erwecke uns, Jesus. Vater, und ich bete, dass du jetzt mit uns gehst in dieser Woche, Herr, dass wir in dem Leben, das du uns gegeben hast, leben, aufrecht leben. Erfüll uns mit Erfahrungen in dieser Woche, Vater, wo wir merken, hey, wir gehen mit dir ab. Du siehst die Bedürfnisse, die wir haben, Vater. Du siehst, was wir brauchen. Jesus, mach jeden mutig hier im Raum, sich voller Vertrauen an dich zu wenden, wie ein Kind an seinen Vater. Und wir sind Königskinder, Herr. Und du willst, dass es uns gut geht. Du willst, dass unser Leben ein Zeugnis ist für andere, Herr. Und wir ergreifen das, Vater. Wir wollen nicht mehr länger zweifeln. In Jesu starken Namen beten wir und danken dir. Amen. 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 Ich wünsche euch eine super Woche.